Vergebung, Leben. Das ist das, um was es in diesem Predigttext geht. Und ich weiß nicht, ob ihr alle die Vorgeschichte kennt, deswegen habe ich mir gedacht, wir fassen das nochmal kurz zusammen. Josef, der geliebte Sohn, mit 17 träumt er, dass er über seine Brüder mal herrschen wird, dass sie sich vor ihm verbeugen werden. Und das erzählt er seinen Brüdern. Die Brüder sind ziemlich angenervt von ihm und sind so weit gereizt, dass sie irgendwann beschließen, wir bringen den jetzt um, wir haben keinen Bock mehr auf den. Und sie werfen ihn in eine tiefe Zisterne und wollen ihn da verhungern lassen. Einem der Brüder, dem ist das ein bisschen zu krass. Und er sagt, komm, wir verkaufen ihn lieber als Sklave irgendwo hin. Und sie verkaufen ihn an eine Karawane und er kommt nach Ägypten, wird Sklave eines Ministers vom ägyptischen Pharao und hat eine glänzende Karriere. Und dann geht's wieder voll bergab. Er kann nichts dafür, er kommt ins Gefängnis, obwohl er nichts Falsches getan hat. Und dann durch ein paar spannende Wendungen, die ich jetzt gar nicht hier erzählen werde, lohnt sich mal nachzulesen, kommt er dann an den Hof des Pharaos und er wird zum Stellvertreter des Pharaos, zum zweitmächtigsten Mann. Er soll eine Hungersnot, die kommt, abwenden, beziehungsweise er soll sie managen, er soll damit umgehen. Und dann kommt irgendwann diese Hungersnot und sie trifft nicht nur Ägypten, sondern sie trifft auch die umliegenden Länder, auch die Länder, wo Josefs Brüder und sein Vater wohnen. Und als der Hunger so groß wird, kommen irgendwann die Brüder nach Ägypten, weil alle hören, in Ägypten gibt es noch genügend Essen. Und sie treffen Josef, erkennen ihn aber nicht. Und ein paar Szenen später gibt sich Josef ihnen dann als ihr Bruder zu erkennen. Und daraufhin wird die gesamte Familie nach Ägypten eingeladen vom Pharao. Sie bekommen dort Land, sie dürfen sich niederlassen und sind versorgt. Und dann wieder ein paar Szenen weiter sind wir dann jetzt hier bei dem Text von heute angekommen. Der Vater Jakob ist gestorben und die Brüder von Josef bekommen auf einmal Angst. Sie wissen, damals, als wir das Josef angetan haben, da haben wir richtig Mist gebaut. Und interessant ist, wenn man sich die Geschichte anschaut, dass sie eigentlich keinen Grund haben, Angst zu haben. Weil als sich Josef ihnen zu erkennen gibt, als sie nach Ägypten kommen, da sagt er Folgendes. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Das heißt, für Josef ist diese ganze Geschichte schon abgeschlossen. Aber die Brüder, merken wir, die sind sich irgendwie doch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist. Vielleicht handelt Josef ja jetzt auf einmal anders, jetzt wo der Vater tot ist und nicht mehr zwischen ihnen steht. Könnte ja sein, dass Josef auch nichts unternommen hat, weil er wollte seinem alten Vater nicht irgendwie noch eine Last aufbürden. Und die Brüder haben solche Angst vor Josef, dass sie sich noch nicht mal trauen, persönlich hinzugehen. Sie schicken jemanden vor und sie lassen ihm sagen, bevor dein Vater starb, wies er uns an, zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt, vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Die Brüder haben bis zu diesem Zeitpunkt Josef noch nicht um Vergebung gebeten. Das ist das erste Mal, dass sie Josef um Vergebung bitten. Und das tun sie, weil sie merken, die Situation hat sich verändert. Der Vater ist nicht mehr da. Und sie merken, es ist dran, darüber zu sprechen. Weil es sie immer noch belastet, weil sie immer noch de facto ein schlechtes Gewissen haben von damals. Das ist die ganze Zeit nicht so wirklich hochgekommen, aber es ist irgendwie da. Und man merkt, dieses Schuldhaben, das ist eine zerstörerische Macht. Die Brüder sind misstrauisch gegenüber Josef, obwohl Josef ihnen schon vergeben hat. Das heißt, die Schuld, die gärt weiter bei den Brüdern. Sie steht noch zwischen ihnen. Die Gemeinschaft dieser Familie ist gestört. Und ich glaube, wir kennen das alle sehr gut, dass Schuld Beziehungen kaputt macht. Schuld kann uns so sehr belasten, dass wir anderen Menschen nicht mehr frei begegnen können. Vielleicht, weil ich wirklich weiß, dass der andere was gegen mich hat. Es kann aber auch einfach sein, dass ich meine zu wissen, der andere hat noch was gegen mich. Die Brüder haben es ja auch gemeint. Sie wussten es de facto nicht. Und Schuld kann uns auch belasten, wenn der andere gar nicht weiß, dass da überhaupt Schuld ist. Ja, mal ein kleines Beispiel. Ich habe irgendwann mal, als ich 9 Jahre alt war, war ich bei einem Freund und ich habe super gerne Lego gespielt und da war so ein kleiner Lego-Geist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja, so eine weiße Figur, die leuchtet im Dunkeln, total cool. Ja. Und ich habe gedacht, boah, so ein Ding will ich auch haben. Und naja, so viel Geld hatten wir nicht. Und dann habe ich halt gesagt, na, habe ich in die Hosentasche reingesteckt und mitgenommen. Und es war auch okay erstmal für mich. Und dann ein paar Wochen später, da kamen dann irgend so Gefühle hoch. Es hat angefangen zu gären. Ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen. Es hat mich nicht mehr losgelassen, dass ich diesen kleinen Lego-Geist mitgenommen habe, obwohl der Wert vielleicht eine D-Mark war oder so. Und ich bin dann hingegangen und habe diesen Lego-Geist zurückgegeben. Und ich habe letztens diese Geschichte erzählt, als wir Besuch hatten. Und einer der Besucher, ich nenne ihn erstmal Peter, der hat eine ähnliche Geschichte erzählt. Der hat erzählt, er hat sich irgendwann mal Socken ausgeliehen von jemand auf einem Campinglager oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall hat er diese Socken nie zurückgegeben. Und es hat ihn Jahre später noch beschäftigt. Und irgendwann hat er gesagt, ich kläre das jetzt. Und er ist hingegangen, hat sich ein paar Socken gekauft und ist zu dieser Person und hat ihm diese Socken gegeben und hat ihm das erzählt. Und die Person wusste überhaupt nichts mehr davon. Also sie hatte das überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber Peter war von dieser Situation total belastet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist vollkommen egal, wie Schuld ist, ob sie groß ist, ob sie klein ist, wie auch immer wir das definieren. Sie belastet uns und sie steht zwischen uns und sie stört Beziehungen. Und es kostet manchmal enorm viel Überwindung, um auf jemanden zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Und manchmal dauert es vielleicht sogar Jahre. Und manchmal spielt vielleicht sogar eine große Angst mit. Angst, auf den anderen zuzugehen. So wie bei diesen Brüdern von Josef. Und als die Brüder dann erleben, dass Josef weint, fassen sie ein bisschen mehr Mut und sie gehen persönlich hin. Und sie bieten sich ihm, hier steht Diener, eigentlich sagen sie, wir sind deine Sklaven. Wir wissen, wir stehen in deiner Schuld. Wir bieten dir unser Leben. Sie wollen die Sache ein für alle Mal aus der Welt haben. Und jetzt die Frage an dich heute Morgen. Gibt es was in deinem Leben, groß, vielleicht auch ganz klein, von dem du ganz genau weißt, dass es eigentlich zwischen dir und jemand anderem steht, vielleicht wie dieser Lego-Geist oder ein paar kleine Socken, dann ermutige ich dich heute, geh und nimm das in Angriff. Mach das aus der Welt. Geh zu der Person und bitte um Vergebung, so wie die Brüder das getan haben. Josef. Wie ist Josef in dieser Geschichte? Josef weint. Wir können spekulieren, warum er geweint hat. Wir wissen das de facto nicht. Deswegen lassen wir mal das spekulieren. Klar ist, Josef hat seinen Brüdern schon vergeben. Seit sie sich begegnet haben, eigentlich haben die Brüder überhaupt keinen Grund zur Angst. Selbst bei diesem ganzen Hin und Her, das davor passiert, die einen kennen das, die anderen kennen es vielleicht nicht, dann lest es einfach mal nach. Aber bei diesem ganzen Hin und Her vorher wird deutlich, es geht Josef nicht darum, seinen Brüdern irgendetwas heimzuzahlen. Er ist ihnen immer wohlgesonnen. Er hat sie nach Ägypten geholt, er hat sie versorgt, er hat ihnen Land gegeben, er hat sich um ihre Familien gekümmert. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ihr Lebensretter geworden. Er hat sie vor dem Hunger gerettet. Und die Brüder haben es immer noch nicht verstanden. Sie glauben es ihm nicht. Er hat sie die ganze Zeit versorgt, sie glauben es ihm nicht. Und Josef nimmt diese Angst ernst. Er sagt nicht, boah, ich habe euch das doch schon damals einmal gesagt. Nein, er nimmt das ernst, dass diese Schuld für sie scheinbar noch nicht geklärt ist. Und er macht nochmal ganz klar und er sagt, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, so hat Gott alles Böse zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Drei Dinge können wir von Josef lernen. Josef stellt sich erstens nicht an Gottes Stelle. Zweitens, er nimmt Gottes Perspektive ein. Und drittens, er spiegelt Gottes Barmherzigkeit für seine Brüder wider. Also erstens, Josef stellt sich nicht an Gottes Stelle. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Josef hütet sich davor, Gottes Stelle einzunehmen. Denn das würde bedeuten, über seine Brüder zu richten, sie zu verurteilen, mit ihnen ins Gericht zu gehen darüber, was sie ihm angetan haben. Und ich weiß nicht, wir sind als Menschen so begabt da drin, anderen Leuten vorzuhalten, was sie uns Böses getan haben, was sie uns Schlimmes getan haben. Und dann das auch noch so zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ja, ich reibe das dem anderen so richtig schön unter die Nase, dass er alles falsch gemacht hat. Ich entrüste mich über sein Fehlverhalten und ich stelle mich über den anderen, weil ich meine, beurteilen zu können, was diese Person jetzt verdient hat. Josef hätte auch sagen können, ihr habt es gar nicht richtig verstanden, was ihr mir damals angetan habt. Ja, ihr habt mich in eine Zisterne geworfen, da war ich 17. Ich war im Dunkeln, ich war am Verhungern, ich hatte Angst, ich habe ein Trauma seitdem, ich kann nicht mehr gut schlafen. Ihr habt mich an eine Sklavenkarawane verkauft, die haben mir Ketten um die Hände gelegt, die waren blutig, ich wollte weg da, ich hatte Angst. Dann bin ich wegen euch im Kerker gelandet und ich wusste überhaupt nicht, wie ich da noch rauskommen soll. Und. Das hätte Josef ihnen sagen können, er hätte es ihnen richtig schön reinwürgen können. Aber Josef tut es nicht. Er richtet nicht. Und er urteilt auch nicht, obwohl er aus menschlicher Perspektive allen Grund dazu gehabt hätte. Er maßt sich nicht an zu wissen, was seine Brüder dafür verdienen. Ja, gar keine Frage, die Brüder haben wirklich Böses getan. Da gibt es auch überhaupt nichts zu beschönigen. Und es beschönigen auch nicht die Brüder und es beschönigt auch nicht Josef. Er sagt nicht, das war überhaupt nicht alles schlimm, was ihr damals getan habt. Nein, das tut er nicht. Aber Josef sieht auch etwas anderes. Gott hat was Gutes daraus gemacht. Gott hat diese Situation genutzt, um ganz vielen Menschen Rettung zu bringen. Und für ihn ist klar, Gott hat sein Wort in dieser Sache schon lange gesprochen. Die Sache ist geklärt. Gott hat gerichtet, er hat vergeben. Und hätte Josef sich jetzt dahingestellt und gesagt, ich vergebe euch aber nicht, dann hätte er sich damit gegen Gottes Urteil gestellt. Als Christen kennen wir diesen Gott nochmal anders. Wir kennen ihn durch Jesus. Und für uns gilt, uns allen ist vergeben. Gottes Urteil ist schon gefallen am Kreuz. Und alles, was uns trennt, was unsere Gemeinschaft stört, alles, was wir einander irgendwie vorhalten könnten, ob das heimlich ist oder offen, es ist vergeben. Und wir alle leben aus dieser Vergebung. Ich glaube, unser größtes Problem im Miteinander ist nicht, dass wir es uns irgendwie schwer machen, weil wir boshaft zueinander sind, weil wir lieblos miteinander umgehen, weil wir eifersüchtig sind oder weil wir egoistisch sind. Das ist nicht das größte Problem. Zerstörender ist, dass wir dabei bleiben, was uns passiert ist. Dass wir auf dem sitzen bleiben, was uns passiert ist. Dass wir darauf beharren, dass uns Unrecht passiert ist. Und dass wir uns gegenseitig diese Schuld vorhalten und nachtragen, wie in so einem Koffer. Man hält es dem anderen immer hinterher. Und damit tragen wir nach, was Jesus am Kreuz weggetragen hat. Um das mal ganz klar zu sagen, da wo ich anderen Menschen Vergebung verweigere, da nehme ich Gottes Stelle ein. Da urteile ich über den anderen. Und selbst wenn mir das dann, und das kennt ihr vielleicht, selbst wenn mir das zu schaffen macht, dass bei dem anderen scheinbar überhaupt keine Einsicht ist über Schuld, dass er nicht richtig das eingesteht, dass er schuldig geworden ist. Ich meine, vielleicht haben die Brüder das auch nicht wirklich verstanden. Ja, Josef hätte auch sagen können, ihr habt das gar nicht richtig verstanden. Selbst wenn wir das meinen, dann sollten wir verstehen, auch diese Schuld hat Jesus getragen am Kreuz. Die ist vergeben. Vergeben bedeutet, dem anderen es nicht nachzutragen. Vergeben bedeutet überhaupt nicht, dass danach alles sofort geheilt ist. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ja, Versöhnung und Heilung, das dauert. Die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern hat sehr lange gedauert, um zu heilen. Aber vergeben bedeutet dem anderen, es nicht mehr nachzutragen, es ihm nicht mehr anzurechnen. Und Josef tut genau das. Er trägt das nicht nach und er rollt das Ganze auch nicht wieder von vorne auf, sondern er tut alles dafür, dass seine Brüder verstehen, dass er ihnen wohlgesonnen ist, dass er barmherzig ist. Und er vermeidet es, neue Schuld auf sich zu laden. Denn genau das passiert, wenn ich anderen Menschen ihre Schuld nachtrage. Wie gesagt, Jesus hat die Schuld weggetragen. Wer bin ich, dass ich sie jemandem anderen nachtrage? Josef nimmt nicht Gottes Stelle ein. Er richtet nicht, er urteilt nicht. Zweitens, Josef nimmt die Perspektive Gottes ein. Eine Sache wird in dieser Josefsgeschichte, wenn man die mal ganz liest, immer und immer wieder deutlich. Gott ist immer mit dabei. Er greift nicht ein mit Posaunen und Trompeten, überhaupt nicht. Er ist im alltäglichen Miteinander dieser Menschen ganz nah am Start. In dieser ganzen verzwickten Geschichte, wo wir alles Menschliche finden, Eifersucht, Misstrauen, Verlust, Hilflosigkeit, glänzende Karriere, Rettung, Neuanfang, Gott ist immer mit dabei im Hintergrund. Im Alltag dieser Menschen, im Miteinander, auch wo ganz, ganz große Schuld geschieht, ist Gott dabei und er lenkt das. Er benutzt das. Und Josef kann seinen Brüdern vergeben, weil er nicht bei dem stehen bleibt, was ihm passiert ist, was ihm Schlimmes widerfahren ist. Er bleibt nicht in diesem Tal, sondern er steigt auf den Berg und er sieht mehr. Er sieht, Gott war da in allem mit dabei. Und er hat irgendwie diesem ganzen Bösen zum Trotz was Gutes bewirkt. Das passiert nicht sofort, das passiert, als er zurückschaut. Er sieht das nicht in der Situation, wo er da in dem Brunnen hängt. Vermutlich nicht, auch nicht, als er in der Karawane ist. Aber er sieht das im Rückblick. Und er ist bereit, seine Perspektive zu erweitern. Er ist bereit, nicht nur auf sich zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. Wie gesagt, Josef hätte sich auch einfach in seiner Vergangenheit weiter suhlen können. Er hätte da einfach stehen bleiben können. Und ihn seinen Brüdern sagen können, wie sehr sie ihm das Leben versaut haben. Und ich glaube, das gilt auch für uns heute, dass wenn wir uns fortwährend immer mit der Schuld des anderen beschäftigen, dann kann es uns passieren, dass Gott in dem anderen und auch in mir schon was Neues angefangen hat. Dass er das Böse von damals in Segen verwandelt hat. Die Brüder, die haben eine ganz schmerzhafte Lektion gelernt. Josef auch. Aber viele Menschen wurden gerettet und es hat allen am Ende zum Guten gedient. Gott hat es zum Segen werden lassen. Es geht nicht darum, dieses Böse irgendwie zu beschönigen. Ja, versteht mich da nicht falsch. Aber wir dürfen wissen, Gott ist größer als das Böse, das uns passiert. Gott kann auch menschliche Untaten nutzen, um was Gutes draus zu machen. Er muss das nicht. Er kann das. Und wir können da auch keine Regel draus machen. Davor sollten wir uns sicherlich hüten. Aber was wir als Christen immer wissen dürfen, ist, Gott ist immer mit dabei. So wie bei Josef. Und Gott ist größer als all das Böse, das uns passiert. Und seit Jesus spätestens wissen wir, alles, was uns passiert, dient uns zum Besten. Auch wenn wir das hier noch nicht sehen. Am Ende wird es sich das nochmal anders zeigen. Aber diese Perspektive einzunehmen, da ist Gott und Gott ist am Werk in mir. Und er kann dieses Böse nutzen, um was Gutes draus zu machen. Und dann kommt dieser dritte Punkt. Josef spiegelt Gottes Barmherzigkeit wider. In der Elberfelder steht am Schluss, so tröstete er sie und redete zu ihren Herzen. Ich finde das eine total coole Übersetzung. Das kommt in der anderen Übersetzung gar nicht so zum Vorschein. Josef nimmt seine Brüder ernst und er redet so zu ihm, dass sie verstehen, wie gut er es mit ihnen meint. Er redet in ihre Herzen rein, er tröstet sie. Er nimmt sie ernst, er nimmt diese Angst. Er wird ihnen zum Segen. Und er verspricht, sich um sie und um ihre Familien zu kümmern. Im Übrigen, was er schon die ganze Zeit getan hat. Aber er verspricht es ihnen nochmal. Er tut alles dafür, dass diese Beziehung heilen kann. Und das kann er, weil er erlebt hat, Gott kümmert sich um mich. Weil er erlebt hat, Gott ist mit mir. Das Böse konnte mir de facto nichts anhaben. Und weil Josef auf Gott blickt, kann er seinen Brüdern vergeben. Weil er zum einen weiß, es ist Gottes Aufgabe zu richten, nicht meine. Und weil er zum anderen weiß, Gott sieht da noch viel mehr und Gott kann noch viel mehr, als ich mit meiner beschränkten Sicht überhaupt wahrnehmen kann. Und deswegen wird er für seine Brüder zu einem Spiegel der Barmherzigkeit Gottes. Sie erleben Annahme, Vergebung und Liebe. Das heißt, da wo wir aus Vergebung leben und Vergebung ausleben, da spiegelt sich Gottes Barmherzigkeit wieder, der uns immer und immer wieder vergibt, beziehungsweise uns schon vergeben hat und der uns annimmt, bedingungslos. Und mir ist abschließend ein Gedanke wichtig, der vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so direkt dazu passt, aber er hat was mit diesem Urteilen und mit dem barmherzig Leben zu tun. Mich hat in den letzten Tagen der Umgang von Christen mit dem Thema Ehe für alle teilweise sehr irritiert, weil mir aufgefallen ist, dass dieser Umgang sehr verurteilend ist bei manchen. Und zunächst mal, ja, das widerspricht unseren Werten. Aber wir sollten sehr vorsichtig sein, wie wir reagieren. In der Hitze eines Gefechts, da wo ich mich angegriffen fühle, oder in einer Sache, die mir widerstrebt, da tendieren wir dazu, Schuld auf uns zu laden. Und das fängt bei lieblosen oder verurteilenden Kommentaren auf Facebook an und das geht noch in ganz andere Dimensionen. Wir stehen nicht an Gottes Stelle. Wir können sicherlich im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten handeln und agieren, gar keine Frage. Und wir können auch eine Stimme dazu äußern, aber wir sollten auch immer im Blick haben, durch die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir heute reagieren, geben wir auch heute einen Ton an für zukünftige Begegnungen mit diesen Menschen. Und es wäre tragisch, wenn Menschen, die für die Ehe für alle sind oder die dann vielleicht irgendwann auch in so einer Beziehung leben, aufgrund ihrer Erfahrungen mit Christen, die sie gemacht haben, wissen, dass sie dort verurteilt werden und nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben wollen. Das wäre tragisch, wenn sie befürchten, von uns verurteilt zu werden. Josef hat seinen Brüdern die ganze Zeit, auch als sie die Schuld noch nicht eingestanden haben, die Liebe und Vergebung Gottes wiedergespiegelt durch sein Handeln. Und er hat ihnen von sich aus keinen Grund gegeben, daran zu zweifeln. Er ist ihnen barmherzig begegnet. Und wir können das auch. Wir können durch unseren Umgang mit Menschen signalisieren, dass wir ihnen wohlgesonnen sind und dass wir sie annehmen. Unabhängig von ihrer Meinung und von ihrem Lebensstil. Das heißt nicht, dass wir das gutheißen. Darum geht es überhaupt nicht. Weil dort, wo wir anfangen, über Menschen zu urteilen und zu richten, da stellen wir uns über andere. Und diese Stelle steht uns nicht zu. Ob es dabei um ein politisches Thema geht oder ob es um eine ganz persönliche Sache geht, wo mir jemand was angetan hat. Das heißt zum Schluss, wir alle leben aus Vergebung. Und von Josef können wir lernen, dass Vergebung damit anfängt, dass ich Gott seine Stelle überlasse. Weil er als Einziger die Kompetenz hat, richtig zu entscheiden, was gut und was böse ist und was jemand anderes verdient. Von Josef können wir zweitens lernen, dass Vergebung da möglich wird, wo ich den Blick auf Gott richte und wo ich seine Perspektive einnehme. Und dass ich wissen darf, genau wie Josef damals auch, dass Gott im Alltag immer mit dabei ist und dass er aus allem Bösen auch Gutes bewirken kann. Dass er aus Schlechtem was Positives machen kann. Und dass er mit mir, mit uns als Christen auf lange Sicht 100% nur das Beste im Sinn hat. Und drittens können wir von Josef lernen, dass Vergebung nur dort möglich wird, wo ich mich so verhalte, dass anderen signalisieren wird, dass sie auf mich zukommen können. Dass sie jederzeit zu mir kommen dürfen, dass ich ihnen barmherzig begegne, dass ich sie ernst nehme und dass ich durch meine Worte und Taten ihnen zum Segen werde. Ob sie ihre Schuld bekannt haben oder nicht. Und spätestens damit wird deutlich, dass wir Vergebung nur deswegen leben können, weil wir wissen, dass uns auch vergeben ist. Ich bin nicht besser als die anderen. Wir sind nicht besser. Niemand von uns kann ohne Vergebung leben. Und darum lasst uns aus dieser Vergebung leben und Vergebung ausleben und durch unseren Umgang mit anderen Menschen Räume schaffen, wo Vergebung möglich wird, weil sie wissen, dass sie angenommen sind. Barmherzig. Amen.